Ich war heute Morgen sehr positiv irritiert, als ich die einleitenden Worte von Wolfgang zur ersten Stunde hörte. Es war sowas von Steilvorlage für das Predigtthema. Das Spannende ist, er wusste überhaupt nicht, worüber heute die Predigt gehen wird. Die Predigt ist für mich heute insofern auch ein bisschen spannend, als dass ich sie auf eine andere Art und Weise halte, als es sonst üblich ist. Ihr kennt mich als Auslegungsprediger. Wir nehmen uns einen Text und gehen durch den Text durch. Heute ist es so, dass wir gefühlt 35 Bibelstellen der Bibel miteinander betrachten werden. Wer mitschlagen will, kann es gerne tun. Ich werde vom Tempo aber keinerlei Rücksicht darauf nehmen und deswegen habe ich ausnahmsweise alle Bibelverse vorne dran stehen. Ansonsten bin ich ein Gegner von Bibelstellen vorne an der Wand, aber heute geht es aufgrund der Fülle nicht. Warst du schon einmal traurig? Traurig, wie Menschen mit dir umgehen? Du erwartest zum Beispiel, dass man mit dir, mit deiner Art, wie du bist, mit deiner Persönlichkeit auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgeht. Mit deinen Gedanken, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Ideen, mit deinen Beiträgen, mit deinen Vorschlägen. Ja, dass man auch deine Meinung auf eine ganz bestimmte Art und Weise honoriert. Und wenn dann diese Erwartung, die du hast, enttäuscht wird, bist du enttäuscht, traurig, vielleicht wütend? Jedenfalls stellt sich ein ganz negatives Gefühl ein. Und wenn diese Enttäuschung einmalig ist, dann sind wir erwachsen genug, um das irgendwie wegzudrücken. Das vergessen wir dann auch wieder. Wir bleiben entspannt. Aber wenn das mehrfach oder dauerhaft geschieht, dann leidet deine Seele. Dann leidet deine Seele. Du sprichst selbst vielleicht nicht von Enttäuschung, sondern vielleicht benutzt du eher das Wort Verletzungen. Selbst wenn rein körperlich nichts geschehen ist. Aber wegen des Schlags, den du empfangen hast, fließt vielleicht kein Blut aus deinem Mund, aber vermutlich aus deiner Seele. Und wie es bei inneren Blutungen in der Medizin so ist, sie bleiben lange Zeit verborgen, bis es sehr spät ist und dann die Freunde, die nahestehenden Menschen das mitbekommen. Und wenn es weiter blutet, kriegen es irgendwann alle Menschen mit. Vielleicht zu spät. Wenn wir uns verletzt fühlen, und ich sage ganz bewusst nicht, wenn wir verletzt werden, sondern wenn wir uns verletzt fühlen, dann beginnen schnell unsere Gedanken zu galoppieren. Wir sinnen über Ursachen nach, über die Motive des Gegenübers. Es entstehen Fantasien in unserem Gehirn. Und je nach persönlicher Ausrichtung reagieren wir wütend, traurig, deprimiert, frustriert, ärgerlich, ängstlich, selbstbemitleidend, rachsüchtig oder biegeln uns einfach ein. Diese Gefühle sind durchaus unterschiedlich. Und nicht immer sind wir uns ihrer bewusst, dass wir sie in uns tragen. Manchmal versuchen wir einfach auch drüber wegzubrettern. Ich will aber diese Gefühle, die ich eben mal aufgelistet habe, man könnte die Liste doppelt so lang, dreimal so lang führen, ich möchte all diese Gefühle gerne in einem Begriff zusammenfassen, damit ich nicht 100-mal im Laufe der Predigt die ganze Kette bringen möchte. Ich möchte den Begriff Traurigkeit verwenden. Jemand geht mit mir in einer bestimmten Art und Weise um, wie ich es nicht erwarte. Das verletzt mich und ich reagiere traurig oder wütend und. Wie sollen wir mit diesen Gefühlen von Traurigkeit umgehen? Ich möchte euch heute den Rat geben, die Traurigkeit zu nutzen und mit ihr, auf ihr sozusagen, zur Anbetung Gottes überzugehen. Das klingt vielleicht am Anfang sehr technisch, aber ich garantiere euch, wir werden sehr, sehr praktische Beispiele bringen. Ich habe drei Beispiele vorbereitet, werde versuchen intensiv zu erklären, was ich meine. Und vielleicht findest du dich nicht in jedem Beispiel wortwörtlich wieder, aber du wirst sehr schnell deine Arten von Verletzungen oder von Traurigkeit wiederfinden. Wie komme ich von der Traurigkeit zur Anbetung? Das wäre der Hauptteil. Aber bevor ich zum Hauptteil komme, lasst uns das Ziel unter die Lupe nehmen. Warum ist Anbetung das Ziel? Ging es nicht eben noch um meine verletzten Gefühle, um meine Stimmung, um mein Herz, um meine Seele, die da blutet? Ist Anbetung nicht zugegebenermaßen genau das Gegenteil von dem, worauf wir gerade Bock haben? Wenn wir verletzt werden, strebt unser Herz gerade nicht nach Anbetung. Zumindest nicht Anbetung Gottes. Wieso anbeten? Liegt das Problem denn nicht in meiner Seele oder in meinem Herzen? Was soll dieser typisch christliche Verweis auf die transzendente Welt, auf das da hinten, wo mir doch die irdische Welt so viele Schmerzen bereitet? Ist das wieder mal dieses typische christliche Vertrösten auf die Ewigkeit, wenn Menschen mit der Gegenwart nicht klarkommen? Tatsächlich lehrt die Bibel beides. Und das hatten wir heute Morgen in der ersten Stunde auch gut schon feststellen können. Es gibt ein Jetzt, ein Hier und Jetzt. Und dieses wird zu einem von Gott bestimmten Termin enden. Und ab dann gibt es nur noch die unendliche Ewigkeit. Und zwar für diejenigen mit einem rettenden Glauben wird diese Ewigkeit im Himmelreich stattfinden. Die anderen, die nicht an Jesus glauben oder nur so eine Art intellektuelle Anerkenntnis in sich haben, aber ohne dass dieser Glaube irgendetwas, irgendeinen Einfluss auf den Alltag hat, für sie wird auch eine ewige Existenz sein. Allerdings nicht im Himmelreich, sondern in der Hölle. Das ist eine unangenehme Botschaft, das ist auch eine heute gerne geleugnete Botschaft. Es bleibt aber die Wahrheit, die biblische Wahrheit. Aber genau das macht den Unterschied zwischen uns Gläubigen und den Nichtgläubigen aus. Während die einen nur im Hier und Jetzt leben, leben die Gläubigen in beiden Welten, oder? Wir Gläubige sind auf die Entscheidung Gottes hin, weiterhin im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig wissen wir, dass unsere wahre Identität nicht vom Hier und Jetzt definiert wird. Unsere Identität, wer wir sind, wird nicht durch das Hier und Jetzt definiert. Wir glauben der Bibel, dass schon vor dem Beginn dieses Hier und Jetzt Gott zur Ewigkeit uns bestimmt hat. Denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Epheser 1, die Verse 4 bis 5. Und die Abkürzung NBH steht für Neue Bibel heute. Das ist die Übersetzung, die ich weitestgehend benutzen werde. Für uns Christen hat also das Reich Gottes bereits begonnen. Und deswegen ist die Ewigkeit schon im Hier und Jetzt hier hineingetreten. Und deswegen kann Jesus Christus unmissverständlich sagen, wahrlich, wahrlich, eine Versicherungsformel, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Nicht wird irgendwann mal bekommen, sondern hat ewiges Leben. Johannes 6, 47 nach der Elberfelder. Wir vertrösten uns daher nicht auf später. Wir lehren das, was heute schon ist. Wir haben jetzt schon die Ewigkeit, obwohl wir noch im Hier und Jetzt sind. Aber was bedeutet das für den Traurigen? Gott hat ihm nicht nur ein ewiges Ziel oder ein ewiges Leben geschenkt, sondern er gibt ihm auch eine Lebensaufgabe mit. Er, das ist Gott, wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben. Und nachdem ihr, Gläubigen, das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist der erste Anteil an unserem künftigen Erbe, der vollkommenen Erlösung, die wir noch erhalten werden und die uns ganz zu Gottes Eigentum macht. Und auch das wird zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen. Epheser 1, die Verse 12 bis 14. Vers 12 sagt ganz klar, dass Gott will, dass wir im Hier und Jetzt zum Lob seiner Herrlichkeit sein. Oder wie die Elberfelderianer sagen würden, zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Dieser Abschnitt, Verse 12 bis 14, spricht sogar dreimal davon, dass unsere Zielsetzung ist, zum Lob seiner Herrlichkeit zu sein. Die Frage ist also, wie kann ich als Trauriger zum Lob seiner Herrlichkeit sein? Es fängt damit an, dass ich meine Traurigkeit durchaus ernst nehme. Bitte versteht heute nicht, dass ich sage, leugnet alles, was euch stört. Tut so, als ob das gar nicht wäre. Überhaupt nicht. Wir akzeptieren, dass das ist. Das ist ein Faktum. Die Traurigkeit ist da, die Schmerzen sind da. Die Sünde des anderen verletzt mich. Das ist ein Faktum. Heute rede ich aber nicht über das, was der andere tut. Also ich rede nicht über dem, was man mit dem machen müsste, damit er mit seinen Schmerzereien aufhört. Es geht darum, wenn ich Empfänger dieses Schmerzes, der Verletzung, der Traurigkeit bin, wie ich damit umgehe. Ich nehme also meine Traurigkeit ernst, aber ich bringe sie in Verbindung mit dem ewigen Gott, mit dem allmächtigen, allwissenden, allliebenden Gott. Mein Nachdenken soll sich also vom Hier und Jetzt ausgehend in die Ewigkeit auf Gott ausrichten. Mein Blick soll sich auf den Himmel lenken und von dort aus denken wir dann weiter. Ich möchte euch im Hauptteil drei Arten von Verletzungen, von Traurigkeiten, von Schwierigkeiten benennen. Ich habe sie versucht zu abstrahieren, also ihnen eine allgemeingültige Überschrift zu geben und ich hoffe, dass eure Fantasie mitläuft. Dass ihr immer überlegt, okay, das Beispiel, was Ansgar bringt, kommt aus seinem Leben, aber ich habe etwas Ähnliches. Dann ist der Bonbon nicht rot, sondern grün, aber am Ende bleibt es ein Bonbon. Ich bin verletzt, wenn meine Liebe und meine Hingabe nicht zurückgegeben wird, ja noch nicht einmal von meinem Gegenüber wahrgenommen wird. Unterbeispiel 1. Wer im Berufsleben unterwegs ist, stellt sich hoffentlich die Frage, wie er in seinem Berufsleben seinen Herrn verherrlichen kann. Wie kann er das größte Gebot erfüllen, das da heißt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst? Das ist unser höchstes Gebot. Wie kann ich das am Alltag ausfüllen in meinem Berufsleben? Als Christ am Arbeitsplatz sind meine Kollegen und meine Kunden meine Nächsten. Und ihnen soll ich dienen nach diesem göttlichen Gebot. Und das soll in einer Qualität geschehen, als ob ich nicht für meine menschlichen Kollegen, für meine menschlichen Kunden arbeite, sondern bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Kolosser 3, 23. Ich habe also in meiner irdischen, zeitlichen Tätigkeit die Ewigkeit vor Augen. Ich arbeite im Hier und Jetzt für Menschen, aber ich tue es so in einer Hingabe, in einer Qualität, in einer Liebe, als wenn es für Gott wäre. Ich versuche, meine Arbeit so auszuführen, als wenn ich mein eigener Kunde wäre. Denn das heißt, der liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich will von meinem Dienstleister anständig, ehrlich, aufrichtig, zuverlässig bedient werden. Also muss ich als Lieferant so arbeiten. Wenn wir nun Gott so und auch unseren Nächsten so wie uns selbst lieben, dann wird es uns regelmäßig geschehen, dass unsere Liebe vom Gegenüber nicht gewertschätzt wird. Der andere bedankt sich nicht dafür, aber gefühlt auf jedem blöden Fehler wird rumgeritten. Du kannst 5 Monate in einem Projekt arbeiten und machst in einer Woche Mist und worauf wird man immer wieder zu sprechen kommen, auf diese eine blöde Woche? Man müht sich ab, man macht vielleicht Überstunden, strengt sich so sehr an, dass man am Feierabend nur noch groggy ist. Und der Familie sagen muss, tut mir leid, Leute, bei mir ist nichts mehr drin. Und am nächsten Tag kriegt man eine böse E-Mail, weil irgendwo ein Tippfehler war. Keiner bedankt sich. Das gilt aber nicht nur für das Erwerbsleben, das gilt auch durchaus für diejenigen, die zu Hause arbeiten. Den ganzen Tag übt Mutti Nachsicht mit herumliegenden Socken, offenen Zahnpastatuben, ungenutzten WC-Bürsten, wobei die Nachsicht weniger diesen Gegenständen dient, als denen, die sie nicht benutzen. Also Menschen, die man sich die man wie sich selbst lieben möchte, ja, die man sogar höher achten möchte als sich selbst. Denn es heißt in Philipper 2,3, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Aber diese Bescheidenheit, dieses sich zurücknehmen, wird oft vom Gegenüber nicht registriert. Oder, Kinder? Nicht selten hat man den Eindruck, dass unser Gegenüber die Liebe gar nicht wahrnimmt. Nicht wahr, ihr Ehemänner? Vielleicht wird auch manchmal etwas als selbstverständlich vorausgesetzt, was für dich eine Überwindung war. Das kann zum Beispiel in langjährigen Beziehungen, zum Beispiel in Ehen geschehen. Ich mache etwas für meinen Ehepartner, weil ich weiß, dass es ihm gefällt, weil es ihm gut tut. Ich achte ihn also höher als mich selbst und erfülle damit das Gebot des Christus. Ich handle nicht nur für meinen Mitmenschen, sondern auch für Christus. Aber aus seiner Perspektive kriegt das Gegenüber das gar nicht mit, dass es für mich eine Überwindung ist. Ich bin nicht intrinsisch motiviert, wie die Psychologen sagen würden. Ich tue es nicht aus mir heraus, weil ich jetzt Lust habe, das zu tun, sondern ausschließlich, weil ich weiß, dem anderen gefällt es. Innerlich würde ich sagen, muss nicht sein. Könnte ich gut darauf verzichten. Aber der andere sagt, ist doch selbstverständlich, weil er nur aus seiner Perspektive die Sache betrachtet und sagt, ja, das ist ja auch toll, das mag ich. Es schmerzt, wenn eine solche Liebe nicht registriert wird, nicht bedankt wird, nicht anerkannt wird, gelobt oder Vergleichbares in irgendeiner Art und Weise zurückgespielt wird. Unsere Liebe trifft allzu oft auf steinerne Herzen oder solche, die einfach nur zu gestresst sind, um achtsam zu sein. Unachtsamkeit tut weh, gerade weil man ja selbst auf das Wohl des anderen achtet, weil uns der Herze eben einer solchen Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit aufrief. Und das frustriert. Das löst ganz schnell die Versuchung aus, man könne es mit der Liebe für den anderen auch sein lassen. Wenn unser berufliches Bestreben, gute Arbeit ohne Murren abzuliefern, nicht wertgeschätzt wird vom Chef, dann lassen wir es sein. Ich kann mir das Leben wie die anderen Kollegen auch leichter machen. Scheint ja nicht gewollt zu sein. Dann kann man es also sein lassen. Man kann die Energie sparen für die Sachen, die mir wichtig sind. Heben wir doch unsere Liebe für die auf, die sie verdienen, oder? Im Berufsalltag ziehen wir uns dann zurück, machen Dienst nach Vorschrift und in der Ehe lautet das Ergebnis nach einigen Jahren in dieser Situation Trennung und Scheidung. Wie aber komme ich aus einer solchen Traurigkeit heraus und erfülle meine ewige Berufung, nämlich zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes zu sein? Mein Rat für jede Seele ist, nimm dir viel Zeit, darüber nachzudenken, ob Christus etwas Ähnliches widerfahren ist. Das, was dich gerade quält, und wir sind ja jetzt beim ersten Beispiel, die Liebe, die ich anderen zeige, wird nicht gewertschätzt, wird nicht zurückgegeben, hat Christus sowas erlebt? In Christenkreisen wird das so oft formuliert, diese fromme Formel, ja, wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen. Das ist sowas wie richtig wie unverständlich. Ich habe den Satz nie verstanden als junger Mensch. Ja, lerne auf Christus zu schauen. Also ich kann auf Wolfgang schauen, aber auf Christus schauen, ja, was soll denn das sein? Indem du nachdenkst, was Christus, wie er gelebt hat, was ihm widerfahren ist, ob er vielleicht Ähnliches, was dich jetzt gerade quält, erlebt hat und zu gucken in der Bibel, wie ist er damit umgegangen? Das heißt, auf Christus zu schauen. Von Christus heißt es, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Das heißt, Jesus hat gelitten. So wie wir leiden. Er hat 30 Jahre, ein bisschen mehr, auf diesem Planeten gelebt. Und er ist darüber hinaus der ewige Gott. Ich sag euch, jede Verletzung, die man zufügen kann, wurde ihm zugefügt. Liebte Jesus? Liebte Jesus die Menschen? Und wurde seine Liebe von den Menschen geachtet oder verachtet? Sie wurde missachtet. Bedenken wir, dass im Judentum das wichtigste Gebot die Gottesliebe war. Das hätte dir jeder Jude, wenn du ihn nachts geweckt hast, sofort sagen können, was ist das höchste Gebot? Sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war ihm sowas von klar. Und waren sie begeistert von Jesus, der Gott auf perfekte Art und Weise geliebt hat? Nein. Der ist mit dem Teufel im Bunde. Das haben sie ihm geantwortet. Sie hätten begeistert sein müssen, dass endlich jemand Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Verstand liebt, mit allem, was er hat. Denn das hat Jesus getan und die Juden haben es nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, sie haben es pervertiert und haben gesagt, er stände mit dem Teufel im Bunde. Sein erfolgreiches Streben, Gott zu verherrlichen, wurde nicht gelobt. Und warum? Hat er es einfach falsch angestellt? Hat er Fehler gemacht bei seinem Lieben? Nein, er hat Gott auf die beste Art und Weise verherrlicht, besser als wir das jemals hinbekommen. Aber eine Anerkennung erhielt er von den Menschen nicht. Er wurde verachtet und deswegen am Ende auch getötet. Er liebte Gott und er liebte die Menschen. Und sogar mehr als sich selbst. Sogar zu Zeiten, als er müde war, legte er seine Müdigkeit beiseite und kümmerte sich um die Menschen. Denkt an die Frau aus Samaria. Er nahm sich Zeit für die Menschen um ihn herum, selbst wenn er groggy war. Und selbst wenn die Menschen ihn nervten, ihm echt auf die Nerven gingen, diente er ihnen weiterhin. In Markus 9,19, Lukas 9,41 und Matthäus 17,17 heißt es, was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Wenn wir uns die Position von Jesus angucken, können wir das sehr gut verstehen, dass er es sagt. Er ist abgenervt von den Menschen. Das Volk, sogar etliche seiner sogenannten Jünger, laufen ihm nur nach, weil sie auf seine Wunder scharf waren. Aber an ihm, an seiner Person, an seiner Persönlichkeit, an seiner Liebe, an seiner göttlichen Mission, an seiner Hingabe hatten sie kein Interesse. Johannes 6,26, Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ich weiß genau, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Ihr kennt die Sache, 4000 Männer plus Frauen, 5000 Männer plus Frauen werden satt. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch nicht. Wenn wir Menschen traurig sind, wenn man unsere Liebe zu Gott und den Menschen nicht wahrnimmt, wenn man unsere Hingabe für ihn oder die uns umgebenden Menschen nicht ehrt, wenn unsere Anstrengung, unsere Selbstaufgabe für unsere Gegenüber nicht gelobt oder wertgeschätzt wird, dann sind wir niedergeschlagen, traurig, frustriert, deprimiert, ärgerlich, zusammengefasst, traurig. Dann wollen wir über kurz oder lang aufgeben. Dann fühlen wir uns mies. Und wir fühlen uns vielleicht sogar berechtigt zu Gegenreaktionen, wie Hass, Gewalt, Wut, missachten, verachten. Ja, wir fühlen uns berechtigt, den anderen die nicht verdiente Liebe zu entziehen. Ist das nicht so? Die Biografie des Herrn Jesus Christus zeigt allerdings, dass er diese Maßnahme nicht ergriff. Dass er sich nicht hinreißen ließ, diese Gefühle zu leben, zu fühlen. Er blieb bei der Liebe zu Gott und den Menschen. Er war treu. Und deswegen kann uns der Philipperbrief die bekannte Stelle Kapitel 2, Verse 4 bis 8 bringen. Wo Paulus schreibt, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, ihr Christen in Philippi, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Das ist unsere Aufforderung heute. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Überrascht euch folgende Aussage. Ich bin nicht Gott. Er war's. Er ist es. Er wird es sein. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht der Reine, der Unschuldige, der Allwissende, der Allmächtige, souveräne Schöpfer der Welt. Und diese Welt wurde auch nicht durch mich geschaffen und auch nicht für mich geschaffen, damit ich davon irgendwie profitiere. Auf Jesus Christus tritt das alles ausnahmslos zu. Und wenn er trotz dieses Widerspruchs weiterhin seinem himmlischen Vater gehorcht und weiterhin liebt, dann will ich es ihm nachmachen. Dann soll er mein Vorbild sein. Dann will ich auch in dem gleichen Schmerz weiterhin lieben. Ich will meine Verletzungen ertragen, weil er seine Verletzungen ertrug. Ich will meine gefühlten und meine realen Verletzungen ins Verhältnis setzen zu dem, was ihm widerfahren ist, ihm, dem Reinen. Und in diesem Licht werden meine Schmerzen nicht verschwinden, aber sie bekommen eine Art Relation, ein Verhältnis. Sie werden etwas blasser. Die Schmerzen sind weiterhin da, aber ich bekomme einen anderen Blick darauf. Und ich will in diesem Nachdenken über meinen Schmerz und in dem Vergleich, was Christus für mich viel Schlimmeres ertragen hat, ihn anbeten und sagen, Herr, ich schaffe es mit meinem Popelschmerz nicht. Und du hast so einen Riesenschmerz geschafft zu ertragen. Du hast ihn sogar bewusst ans Kreuz getragen. Ich bete dich dafür an, dass du diese Überwindung hattest. Ich schaffe es meinem kleinen Leben gerade nicht. Ich kämpfe darum, nicht die Faust auszufahren und dem anderen mal zu zeigen, was ein Haken ist. Und du hast geschwiegen, als man dich anspuckte. Ich bete dich dafür an, Herr. Bekannter geht's nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut. Und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit oder Schmerzen, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen, von ihm niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Jesaja 53, Verse 3 bis 5. Indem wir das, unsere Traurigkeit im Lichte Christi sehen, lenkt uns das in die Anbetung. Erstens, seine Schmerzen waren größer. Winde dich in deinem Schmerz, aber schau mal darauf, was Christus an dich ertragen hat. Seine Schmerzen sind deswegen größer, weil er selbst größer ist und das, was man ihm vorgeworfen hat, falscher nicht sein konnte. Seine Erniedrigung war deswegen um ein Vielfaches, um wahnsinnige Potenzen größer, schlimmer. Aber wenn ihr diese Verse euch ganz genau anguckt, dann werdet ihr noch was anderes sehen. Seine Schmerzen umfassen auch unsere Schmerzen. Er trug unsere Schmerzen ans Kreuz. Vieles von den Sünden, die man uns heute zufügt, wurden von ihm auch am Kreuz getragen. Du leidest gerade unter der Sünde eines Gegenübers? Wenn das ein Mitchrist ist, auch diese Sünde, die dir gerade zugefügt wird, diese Schuld, die dieser Mensch sich auf sich lädt, wo du über die Auswirkung gerade traurig bist, auch diese Schuld hat er ans Kreuz getragen. Merkt ihr, wie groß der Rucksack Jesu am Kreuz war? Anbetungswert. Ja, es schmerzt, wenn meine Liebe und wenn meine Hingabe nicht wertgeschätzt wird oder in irgendeiner Form gespiegelt wird. Ja, vielleicht nicht mal wahrgenommen wird. Aber nicht anders gehen wir Menschen, ja auch wir Christen, auch wir Maloer Christen, auch die heutigen Anwesenden mit Christus um. Geben wir Christus seine Liebe wirklich so intensiv wieder, wie er es verdient hätte? War unsere Anbetungsgemeinschaft vorhin, und ich meine da wirklich keinen konkreten Menschen, ja, aber war unsere Anbetungsgemeinschaft wirklich dementsprechend, wie er geliebt hat? Christus leidet heute noch immer noch unter uns. Aber er schafft es aus Liebe. Und von daher will ich ihn anbeten. Mein Schmerz ist bei ihm viel größer. Ich will ihn anbeten als den, der Schmerz ertrug und dennoch liebte. Zweites Beispiel. Von der Traurigkeit zur Anbetung. Andere handeln nicht so, wie ich es erwarte. Zum Beispiel gegen meine Ordnungen wird verstoßen. Das ist eine absolut autobiografische Predigt. Wenn ihr das nicht alles versteht, dann kennt ihr Ansgar nicht. Es gibt Menschen, die sind sehr strukturiert. In ihrem Denken, in ihrem Glaubensgehorsam, in ihrer Alltagsgestaltung. Sie haben für sich Regeln, Verhaltensweisen, Methoden erarbeitet, sich angeeignet, innerhalb derer sie einen gewissen Halt finden. Und diese inhaltlich auch meistens sachlich gut begründen können. Schaut, ich habe einen Kollegen, der heißt Martin. Martin ist einer unserer Programmierer in meiner Firma. Und Martin ist schwerbehindert. Und eine Auswirkung seiner Schwerbehinderung ist, dass er sehr autistische Züge hat. Das heißt, er ist eher in sich gekehrt und er schafft es nicht so auf Änderungen in seinem Umfeld schnell zu reagieren, sondern da muss alles wirklich immer gleich laufen. Die Zahnpasta muss am gleichen Ort liegen, die Tube daneben und so weiter. Immer alles gleich. Das sind so Autisten mal in ganz kurzer Form beschrieben. Nicht fachgerecht, da können dann Spezialisten das genauer erklären. Und irgendwann, als ich noch recht frisch in dem Unternehmen war, gab es irgendwann Mittagspause und ich setzte mich in unserem Sozialraum an den Tisch an irgendeinen Platz. Plötzlich guckten mich die Kollegen an und meinten, da sitzt normalerweise der Martin. Und ich, okay, dann sitzt da. Ich wusste nichts von dem Autismus so. Ne? Dachte, okay, setz dich woanders hin. Willst du ja nicht als Neuling in der Firma unangenehm auffallen? Martin kam, setzte sich, alles war gut. Dann zogen wir irgendwann um und ich, ja, wie ich halt manchmal unterwegs bin, ja, ich schnell mein Mittagessen reingeschoben und plötzlich sitze ich wieder auf dem Tisch, an dem Platz, wo Martin normalerweise sitzt. Diesmal war aber kein nettes Gesicht da, was mich darauf aufmerksam macht, dass ich auf dem falschen Stuhl sitze. Dass von allen Stühlen das der falsche ist. Martin kam, stockte und man merkte richtig, wie hier oben irgendwie der Prozessor suchte nach einer Lösung für das Problem, dass der Platz, wo er sich hinsetzen wollte, besetzt ist. Nach ein paar Sekunden hat er es geschafft, hat sich einen anderen Stuhl genommen, hat sein Essen gegessen. Er musste ein bisschen neu sortieren, so wo Gabel und alles liegt, aber er hat es geschafft. Oft geht es strukturierten Menschen genauso wie dem Martin. Wir haben unsere Routinen, wir haben unsere Vorgehensweisen, unsere Methoden, unsere Prioritäten. Wir wissen genau, wo es lang geht. Und es gibt Leute, die das sogar an uns bewundern. Na wunderbar. Du hingegen bist vielleicht anders gebaut. Du bist nicht so ein strukturierter Typ, was völlig okay ist. Und du bist dir noch nicht mal im Klaren, dass die strukturierten Typen so ihre Agenda haben. Aber mit deiner, ich lache drüber, Methode, bringst du die anderen durcheinander. Sie stolpern, sie stocken, müssen sich völlig neu orientieren und werden unsicher. Und ihre Unsicherheit bekommt dann Kinder, die nennen sich dann Unruhe, Ärger, Zorn, Streit. Und alle wundern sich, was ist los? Ich bin so einer. Wenn etwas geschieht, was von meiner dezidierten Planung abweicht, also meinem genauen Plan, und ihr kennt meine Excel-Tabellen, die auf Minutenebene arbeiten, wenn jemand eine getroffene Abmachung nicht einhält oder wenn jemand unpünktlich ist oder nach meinem unfehlbaren Beurteilen sonst irgendwie unzuverlässig ist, dann geht bei mir eine Maschine los. Meine Regeln, meine Methoden, meine Arbeitsweisen werden gestört. In meiner Fantasie steigert sich das dann miteinander so weit hoch, dass der andere nicht nur meine Zielerreichung stört, nicht nur meine Pläne zerstört, sondern dass er ein Punkt, Punkt, Punkt ist. Kann irgendein Wort dann kommen. Kurzum, ich versteigere mich dann in Urteil über den anderen und spätestens hier beginnt die Sünde. Hier, Projektmanager, Consultants, Berater. Du setzt einen Projektplan auf, wo es einen Anfang gibt und ein definiertes Ende. Dann gibt es bestimmte Abschnitte, dann gibt es sogenannte Meilensteine da drin. Du planst Pufferzeiten ein. Und innerhalb einer Besprechung kommt irgendeiner und macht all deine Pufferzonen kaputt, weil er sagt, na, da können wir das noch reinpacken, das noch reinpacken, das noch reinpacken. Deine Planung versucht alles zu berücksichtigen, selbst die Fehler anderer. Und irgendjemand grätscht so richtig schön schräg in deine Planung rein. Warum kann er nicht einfach so handeln, wie du es geplant hast? Warum haben sie dich nicht als Projektleiter eingestellt, oder? Weil du das kannst. Warum lassen sie dich nicht einfach deinen Job machen? Warum stellen sie dich als Projektplaner ein, um dann am Ende doch China-Böller in jeder Ecke zu platzieren? Weg vom Projektmanager hin zum wahren Projektmanagement, Mama. Als Mama machst du dir ganz viel Mühe mit den Planungen deiner Kinder, versuchst die Stundenpläne zu koordinieren, die ganzen Hobbys, die ganzen Sportvereine und was es da so alles gibt. Hast eine was für eine verrückte Matrix, wo wir Projektmanager meistens nicht so viel zu koordinieren haben. Und dann identifizierst du irgendwo 45 Minuten, ach, kein Kind im Haus, der Gatte endlich auch weg. Ich könnte da endlich mal eine halbe Stunde Bibel lesen und beten. Und dann kommt völlig verpennt aus dem Kinderzimmer irgendein Kind männlichen oder weiblichen Geschlechts. Ach Mama, ich habe vergessen dir zu sagen, heute fällt Schule aus. Ey Mama, ich brauche ganz dringend noch einen Klassenordner, und so ein Hefter, irgendwas. Und deine schöne Planung ist im Eimer. Du bist dann frustriert, reagierst entsprechend. Demotivierst die anderen und am Ende ist keiner mehr zufrieden. Der Strudel des zerstörenden Selbstmitleides beginnt. Als Christen haben wir die einzigartige Möglichkeit, diesen ganzen Müll aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Von Gott her über diese Dinge nachzudenken. Wir lernen, unsere Entscheidungen nach den Werten der Ewigkeit zu treffen. Hier zeigt sich nämlich, ob wir seine Jünger sind, also wer ihm nachfolgen, so leben und denken, wie er gelebt hat und denkt. Das heißt also, dass wir versuchen, von unserer Traurigkeit, unserer Verletzung hin zur Anbetung zu kommen, indem wir uns fragen, ist es dem Herrn Jesus Christus eigentlich auch passiert, dass seine Regeln, seine Ordnungen von anderen ignoriert werden? Und ihr alle kennt die Antwort. Hat er Gutes geschaffen und die daran Beteiligten sind aus diesem Plan einfach ausgebrochen? Ihr müsst nicht viele Kapitel in der Bibel lesen. Reicht es, wenn ihr 3 Kapitel lest, von Anfang der Bibel gerechnet, um festzustellen, doch, er hat Gutes geschaffen und die Beteiligten hatten nichts Besseres zu tun, als aus dem Plan auszubrechen. Dummerweise hat es in 1. Mose 3 nicht Schluss gemacht, das Ganze. Das ging immer weiter so. Hat Jesus gute Gedanken über den Menschen und der Mensch geht daran achtlos vorüber? Will er das Optimum erreichen, aber die Betroffenen stellen seine Pläne um, gehen nicht die vorgegebenen, sondern eigene Wege? Guckt euch die Vielzahl der Gemeinden an, was da teilweise an Quatsch gemacht wird, weil man sich eigene Wege für Gemeindeordnung gibt und nicht die der Bibel anwendet. Sind Menschen dabei sogar, nein, sagen wir es konkreter, sind Christen dabei vielleicht sogar aufmüpfig und fühlen sich im Recht dazu, die Ordnung Gottes umzustellen, weil sie ja mündig sind und erwachsen? Wollen sie sich vielleicht besserwisserisch einmischen, obwohl sie bei den Ursprungsplanungen, bei den Projektsitzungen nicht dabei waren? Da antwortete Jahwe aus dem Sturm und sagte zu Hiob, wer verdunkelt den Rat mit Reden ohne Einsicht? Steh auf und zeige dich als Mann. Dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du es? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt? Und das geht verseweise so weiter. Diese Fragen von Gott an Hiob, der am Ende nur noch eine richtige Reaktion zeigen kann. Sich hinzuknien und anzubeten. Gott hatte und hat gute Pläne, Absichten und Gedanken. Wie groß sind deine Werke, Jahwe? Sehr tief sind deine Gedanken, Psalm 92,6. Und in Römer 11, 33 bis 36 heißt es, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. So sei es. Seine Planungen und Wege sind perfekt, da ist überhaupt kein Makel und nichts kann an seinen Wegen optimiert werden. Kein Unternehmensberater, sorry Thilo, kann ihn effizienter oder effektiver machen. Kein Meilenstein seines Projektplans ist falsch platziert. Jede Pufferzone bietet optimalen Raum für die Menschen, seine Gnade anzunehmen und sich zu bekehren. Jedes Warten hat seinen Sinn. Und der Mensch? Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Römer 1, 21 und 22. Wenn du dich also verletzt fühlst, wenn jemand gegen deine Ordnung, gegen deine Maßnahmen, gegen deine Verfahren, gegen deine Arbeitsweise, gegen deine Vorstellung von richtig verstößt, wie viel mehr hätte Jesus dazu Anlass? Deine Planungen sind mit Makeln behaftet. Zumindest meine sind es. Seine nicht. Seine Pläne haben ausschließlich gute Ziele, das können wir für unsere Absichten leider nicht immer sagen. Und trotzdem ahlen wir uns in unserem Schmerz, anstatt von Jesus zu lernen. Er hat seinen guten Heilsplan mit den Menschen nicht abgebrochen und frustriert alle Systeme abgeschaltet. Stellt euch mal vor, er hätte das im Jahr 30 nach Christus gemacht. Wir wären alle verloren. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne oder seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, Matthäus 5, 45. Gott bleibt bei seinen Plänen, zieht sich nicht zurück, wenn Beteiligte ausbüchsen. Selbst wenn sie böse oder ungerechte sind, wie der Vers sagt. Der Vers begann mit: So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Wie erweist man sich denn als Himmelskind? Oh, der Vers steht nicht drin. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, 44. Das sind extreme Bezeichnungen, die wir vermutlich den Menschen, mit denen wir so tagtäglich zu tun haben, nicht geben werden. Und trotzdem macht gerade diese extreme Formulierung, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, Sinn. Wenn ich schon für meine Feinde beten soll, kann ich dann nicht für jemanden, der nicht nach meinen Ordnungen wandelt, auch beten? Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn es machen auch die Zöllner. Das waren so damals die ungeliebten Leute des Volkes. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt nun, erschreckt bitte, vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 45, 46 bis 48. Wenn wir vollkommen sein wollen, dann gehört dazu, in Anführungsstrichen leider, dass wir eben nicht frustriert sind, dass wir nicht verärgert reagieren, sondern in Liebe handeln, gerade gegenüber denen, die unsere Pläne zunichte machen, ob bewusst oder unbewusst, ist dann nur noch nebensächlich. Aber dem allen geht voran, dass ich niederknie vor dem, der das alles erträgt, der solchen Widerspruch aushält. Er gibt Ordnungen vor, die gut sind, und wir schießen sie in den Wind. Er ist der perfekte Planer mit reinsten Absichten, besten Zielen, und er hält es trotzdem aus, nicht angebetet zu werden. Willst du angebetet werden? Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Also nur ein bisschen Dankeschön hätte ich gerne. Ja, ihm gebührt die Anbetung und er schafft es, nicht angebetet zu werden. Ist das nicht beeindruckend? Ich will Gott preisen für seine Verhaltensweisen. Ein Blick ins Universum und ich merke, wie großartig er alles geschaffen hat. Ich sehe seine Planungen, wenn ich mir die Planeten angucke, die Kreisbahnen, die die Dinger ziehen, um die Sonne und wie das alles so harmonisch miteinander klappt. Ich preise den, der alles wunderbar gemacht hat. Und uns selbst sage ich mir damit, wenn Gott solche Traurigkeit ertragen kann, wie viel Recht habe ich dann noch über die Verletzungen meines lächerlichen, menschlichen Planes zu stöhnen, über den sich noch nicht mal ein Mensch in 3 Jahren noch erinnern kann, über diesen Plan. Seine Pläne haben Ewigkeitscharakter. Wenn er in Liebe die Verletzung seines weisen Heilsplanes ertragen kann, wer bin ich, der sich noch wahnsinnig hineinsteigert, weil meine Methoden nicht anerkannt werden? Der dritte und letzte Punkt oder das letzte Beispiel. Von der Traurigkeit zur Anbetung, meine Werte werden verletzt. Das ist schon ziemlich nah am vorigen dran, nur noch etwas allgemeiner. Das Wort Werte kommt nicht in der Bibel vor. Ja, es ist aber heutzutage gang und gäbe. Was sind so die Werte, die dich antreiben? Ich möchte den Punkt gar nicht so intensiv behandeln wie die anderen, sondern nur als Abrundung geben. Wenn ich mir Gottes Erhabenheit vor Augen male, dann kann ich mich nicht groß ärgern, wenn Menschen anders Dinge anpacken als ich. Ich kann es auch nicht mehr tun, wenn ich merke, dass sie meine Pläne verletzen. Aber hinter jeder Handlung stecken meistens Motive und dahinter stecken meistens grundlegende Werte. Werte sind das, was uns antreibt, das, was uns motiviert, das uns voranbringt, das auch unsere Urteile steuert. Deine Werte führen dazu, dass du bestimmte Dinge gut und andere Dinge nicht gut findest. Christen versuchen, christliche Werte zu haben. Das ist aber kein Automatismus, sondern durch das Studium der Schrift und des Charakters Gottes werden wir mehr und mehr erkennen, was christliche Werte sind. Nur das eicht unser Gewissen. Unsere Werte sind häufig beschädigt. Oft vermischen sich mit angeblich christlichen Werten andere Dinge, die dem eigenen Fleisch dienen. Ihr müsst euch bloß angucken, warum es Streitereien in Kirchen gibt, warum es Spaltungen gibt, warum Sekten entstehen. Da merkt ihr, dass neben den christlichen Zielen auch noch menschliche Themen dazu kamen. Aber wir sind von unseren Werten überzeugt, oder? Meine Werte sind unter anderem Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. Das ist mir sehr wichtig, sowohl was mein eigenes Verhalten anbetrifft, als auch, dass ich das von meinem Gegenüber erwarte. Jemand, der nicht aufrichtig ist mir gegenüber, wir werden keine Freunde. Jemand, der nicht zuverlässig ist, wow, das ist echt tough. Ich habe einen Freund, dem würde ich das Attribut zuverlässig so nicht geben. Und das ist eine echte Herausforderung für unsere Freundschaft. Aber ich genieße es, auch ein Stück weit an diesem Punkt zu lernen. Dann stelle ich fest, dass Christen zum Beispiel Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit miteinander gleichsetzen. Und ich hoffe, dass einige im Raum sagen, ist da ein Unterschied? Und dann merkt ihr, dass ich einen bestimmten Wert habe. Ich bin nicht nur ehrlich, will aufrichtig sagen, wo andere sagen, ist doch das Gleiche. Und dann im Miteinander merke ich, na, der war nicht aufrichtig, der war höchstens ehrlich. Und der andere kapiert überhaupt nicht, was ich von ihm will. Wo ist der Unterschied zwischen Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit? Erkläre ich jetzt nicht. Können wir gerne beim Mittagessen klären. Sollen sich schämen, die Leute, die nicht aufrichtig sind? Auch du hast Werte, die dir etwas bedeuten. Lächle über meine Werte. Aber du hast auch Werte. Für dich ist vielleicht nicht Zielerreichung und Genauigkeit wichtig, sondern der persönliche, empathische Kontakt zu anderen Menschen. Dass du dich so hineinversetzt in das, was den anderen gerade so umtreibt. Dass du so ein bisschen mitgehst, so ein bisschen mitfühlst. Empathie. Wo ist Daniel? Dave. Dave war vor 10, 15 Jahren mal bei mir eingeladen. Aber nicht nur Dave, sondern auch Daniel. Daniel Willoughby. Dave und Daniel haben seinerzeit in der Gemeinde Hellersdorf gedient. Und wir wollten als Älteste der Gemeinde, christliche Gemeinde Großbärenstraße, wissen, wie die beiden es schaffen, miteinander zu arbeiten. Warum? Ich will uns nicht gleichsetzen, aber ich muss es jetzt fürs Bild mal. Also Dave und Ansgar sind ähnlich. So planen, Ziel verfolgen, hinterher. Und wenn Daniel einen Termin um 11 Uhr hat, ist nur eins sicher. Er ist nicht um 11 da. Dann kommt er eine Stunde später, ist mir persönlich passiert, regelmäßig. Ja, Ansgar, ich habe da eine Frau getroffen auf der Straße, die hatte ein Problem mit dem Auto hatte er ein Problem. Und ich bin hingegangen. Daniel, du hast Ahnung von Autos? Nein, hatte ich nicht, aber ich wollte einfach mit der Frau über Jesus reden. Und dann habe ich geguckt und gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen mit dem Auto, aber ich konnte Ihnen was über Jesus sagen. Und dann hat er, wie lange auch immer, 10 Minuten mit der Frau über Jesus geredet. Ich hätte gesagt, tut mir leid, ich kann nicht helfen. Ich rufe auf dem Weg zu meinem Termin, den ich pünktlich erreichen will, gerne den ADAC für Sie. Sind meine Werte schlecht? Nein. Sind deine Werte schlecht? Nein. Aber wir wollten von den beiden Kerlen hören, wie könnt ihr gemeinsam eine Gemeinde leiten, wo der eine so zielorientiert und der andere so empathisch menschenorientiert ist. Nicht, dass du nicht menschenorientiert oder empathisch wärst, aber wie das klappt. Vielleicht ist dir das alles viel zu akademisch mit diesen Werten. Dir ist vielleicht wichtig, geliebt zu werden. Dir ist vielleicht wichtig, mit deiner Meinung, deinem Charakter, auch deinen Schwächen und Behinderungen wertgeschätzt zu werden. Vielleicht bist du keine Leuchte, also so ein Alleswisser. Und trotzdem möchtest du ernst genommen werden. Vielleicht möchtest du, dass man dich aussprechen lässt, weil du immer ein bisschen länger brauchst, bis du beim Reden rausfindest, was du eigentlich denkst. Und da ist da jemand, der ist intelligenter, hat eine höhere Auffassungsgabe, schneller als du. Und kaum hast du 3 Wörter rausgehustet, fällt er dir ins Wort und zerlegt dir deinen Plan, von dem du noch nicht mal wusstest, dass du ihn hast. Und dann musst du zugeben, dass er recht hat. Aber er hat dich nicht ausreden lassen. Und das empfindest du als brutal und als Verachtung. Und schwupps, haben wir da die Verletzung. Und nun, ihr ahnt es, auch diese Verletzung, auch diese Traurigkeit versuchen wir im ewigen Licht zu betrachten. Wir schauen auf Jesus, der auch Werte hat, oder? Wenn ich jetzt alle Werte hier ablaufen lassen müsste, würden wir ziemlich viele Stunden hier sitzen. Ich sage euch eine ganz kleine Sache. Im Psalm 146, Vers 9 heißt es, Jahwe behütet die Fremden, immer wieder hilft er Waisen und Witwen. Und daran wird schnell deutlich, welche Werte Jesus hat, oder? Erbarmen über Bedürftige. Wir könnten noch weitere, liebenswerte, erstaunliche, anbetungswürdige Werte studieren. Das überlasse ich euch für eure stille Zeit. Fakt ist, dass Gottes Werte permanent und kontinuierlich, also dauerhaft verletzt werden. Seit Adam und Eva verletzen wir Menschen seine Werte. Die Sintflut ist ein großes historisches Ereignis, in dem Gott unmissverständlich klar macht, wie sehr der Mensch in seiner Sünde eine massive Werteverletzung Gottes darstellt. Ausbeutung, Wirtschaftskriege, Lügen, Betrügereien und so weiter sind eine Werteverletzung. Jede Abtreibung ist eine himmelschreiende Werteverletzung. Jede eheliche Untreue ist es. Jede Spaltung in Gemeinden ist es. Ja, bis in die Kirchen und Gemeinden hinein werden Christi Werte verletzt. Markus 7,7 heißt es, ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn sie lehren, was sich Menschen erdachten. Sobald der Prediger nicht mehr lehrt, was in der Bibel steht, sondern seine eigenen Gedanken bringt, verletzt er Gottes Werte und damit ist sein eigener Dienst wertlos. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes und segnet sie so. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lässt. 1. Petrus 3,9. Und wie geht Gott mit diesen, diese Ermahnung wäre ja nicht nötig, wenn wir nicht das dauernd täten. Das ist ja nichts Akademisches. Also jetzt sündigt ja nie, aber falls ihr mal irgendeinem Sünder begegnet, dann sagt ihm das. Nein, das da tun wir. Und wir verletzen damit die Werte Gottes. Und fühlen uns so im Recht. Das ist das Blöde. Und wie geht Gott mit diesen seit der Sintflut minütlichen Werteverletzungen um? Zieht er seine Gnade ab? Entzieht er seine Liebe? Schmollt er? Verachtet er? Nun, die Antwort ist nicht ganz so einfach, wie ich sie jetzt gebe. Gott geht durchaus gegen die eine oder andere Werteverletzung vor. Ananias und Sapphira als ein Beispiel. Er bestraft durchaus auch die Sünde. 1. Korinther 11 sehen wir das auch. Aber wenn man die Massivität, die Menge, die Intensität der Verletzungen von Werten eines heiligen Gottes mal sich vor Augen malt, wenn man die absolute Richtigkeit seiner Werte ebenso in Betracht zieht wie seine Majestät, dann muss man feststellen, dass Gott seinen Zorn tatsächlich noch zurückhält und in Gnade wartet, ob nicht noch jemand umdrehen möchte. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht. Irgendjemand, der Werteverletzer, ins Verderben geht. Sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen, wie ein Dieb. Der Zorn wird kommen, das ist gar keine Frage. Er ist schon da, sagt Paulus, aber er bricht noch nicht aus. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper werden im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. 2. Petrus 3, die Verse 9 und 10. Gott wird also seine Werte durchsetzen und die Verletzung derselben bestrafen. Aber er hat Geduld. Und er will nicht, dass die Strafe ausgeführt werden muss. Wie anbetungswürdig ist das denn? Wessen Herz bleibt da noch hart, wenn er das hört? Wenn der Heilige so mit den Verletzungen seiner Werte umgehen kann, die seine Persönlichkeit ausmachen. Gott hat nicht Werte und hier ist seine Persönlichkeit. Seine Werte beschreiben sein Wesen, seine Persönlichkeit. Wenn er das ertragen kann, wer sind wir, dass wir unsere Werteverletzungen höher schätzen und uns zum Ärger, Traurigkeit und Zurückziehen vom anderen berechtigt sehen? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, deswegen wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Der Text geht gleich noch weiter. Kurzer Kommentar. Das ist 1. Petrus 1 ab Vers 3. Das, was ich unten rot markiert habe. Christen sind im Hier und Jetzt den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt. Das sind vor allem, lasst euch das bitte mitteilen, schmerzhafte Dinge. Die Prüfungen sind nicht Rückenkraulen, Spa-Besuch oder andere Massagen. Schmerzhafte Dinge sind die Prüfungen, die Gott uns ins Leben stellt. Und das kann unter anderem sein, dass unsere Liebe zu Gott und zu den Menschen nicht anerkannt wird, selbst wenn wir uns hingeben in diesem Dienst. Und das tut weh und das demotiviert. Auch wenn andere unsere Methoden ignorieren, unsere Pläne und unsere Vorstellungen, wie etwas laufen soll, auch das tut weh, das frustriert uns. Auch wenn unsere Werte verletzt werden, was mir wichtige Antriebsfeder ist und was mich glücklich macht und nach meiner Meinung nach gut auch für andere, es wird mit Füßen getreten. Das macht wütend. All das sind unterschiedlichste Prüfungen, denen Gott uns aussetzt. Denen Gott uns aussetzt. Es ist sein Wille, dass du in diesem Schmerz bist. Und er will, dass wir darüber voller Freude jubeln. Von der Traurigkeit zur Anbetung. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold. Das ist das Irdische. Das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zu Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus sich offenbart. Unser Glaube soll sich also bewähren, auch indem wir unsere Traurigkeit nutzen, um zur Anbetung zu kommen. Es gibt gleich noch einen kleinen Videoclip. Für die, die mit der Interpretation von Kunst so ihre Schwierigkeiten haben, erkläre ich kurz den Videoclip vorab. Sieh deine Traurigkeiten wie Wellen im Meer. Du kannst dich hinstellen und warten, bis dich die Welle gegen dich knallt. Oder du kannst drüber nachdenken. Betrachte deine Verletzung im Licht der Bibel. Schau nach, wie Gott das Gleiche auf einer viel größeren, viel wichtigeren Dimension erfahren hat. Suche in deinem Schmerz oder deiner Traurigkeit nach dem Schmerz oder der Traurigkeit, die Gott widerfährt. Lerne von ihm. Ahme ihm nach. Die Bibel erklärt dir, wie Jesus Christus dein Trost sein kann. Mit dem Blick auf ihn kannst du dann auf der Welle reiten. Auf ihr draufstehen, auf ihr reiten. Die Welle bleibt da. Sie verschwindet nicht. Aber du kannst mit dem Blick auf Jesus sieghaft auf dieser Welle reiten. Nicht ohne Traurigkeit oder Verletzungen, sondern auf ihnen und mit ihnen, ja durch sie. Ich würde gerne zum Abschluss der Predigt beten. Wer kann, steht dazu bitte auf. Vater im Himmel, wir beten dich als den Erhabenen an, der so über uns steht, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Wir haben so einen kleinen Blick für uns, das Malo, der Mittelpunkt der Welt oder Berlin vielleicht oder Deutschland. Und das ist alles popelig, wenn man sich die Universen anguckt, die du geschaffen hast und bis zum heutigen Tage regierst. Herr, du bist großartig. Du bist in allem, was du tust, gut. Du selbst bist der Einzige, der gut ist. Und wir beten dich als den an. Wir nehmen dich zum Vorbild und wollen sehen, was du alles ertragen musst von uns Menschen und mit uns Menschen. Und danke dafür, dass du es minütlich, ja sekündlich tust. Dass du es Jahrtausend aushältst mit dieser Menschheit. Wir beten dich dafür an und bitten dich, dass wir ergriffener sind davon, welche Barmherzigkeit du an den Tag legst, welche Güte und Gnade du immer wieder neu auf uns ausschüttest, die du bereithältst. Und wir würden gerne das abbekommen. Nicht nur die Güte von dir empfangen wegen uns, sondern dass wir selbstgütig sind, dass wir uns derer erbarmen, die es vielleicht nicht verdient haben in unseren Augen und dass wir gnädig denen sind, die sich an uns vergangen haben. Herr, wir möchten gerne ein Ebenbild Gottes sein. Wir möchten gerne vollkommen sein wie du und wir bekennen dir, das sind wir nicht. Aber wir bitten dich, dass uns dein Wort, das wir heute so intensiv betrachten konnten, und besonders dein Charakter, dass uns das verändert, in das Ebenbild deines Sohnes, auf das die Menschen uns angucken und dich sehen und sich nach dir ausstrecken, weil es nichts Schöneres als dich gibt. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir das von dir erbitten dürfen und erhoffen dürfen. Amen.